Also es gibt ein Erfolgsgeheimnis, das sind die 3 Gs. Wenn man etwas ganz, gerne und gleich macht, dann wirst du erfolgreich sein. Und es hatte mich so angesprochen, weil es genau mein Credo ist, nur dass ich es halt vorher nie geäußert habe.
Hi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und spreche hier jede Woche mit starken Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben oder eins planen. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir beim Zuhören ganz viel Spaß und ich hoffe natürlich, dass du für dich auch einiges mitnimmst an Inspiration, Motivation, Ideen oder, was vielleicht auch für dich gerade in deiner aktuellen Situation passt. Schreib mir gerne Feedback über die sozialen Medien oder per E-Mail. Du kannst mir auch Fragen schicken, Anregungen, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Schreib mir gerne. Ich packe meine Kontaktdaten in die Shownotes und ja, dann freue ich mich, von dir zu hören. Gerne verknüpfe ich dich auch mit meiner Interviewpartnerin, falls du dein eigenes Netzwerk erweitern möchtest. Vielleicht hast du nach der Episode auch schon eine konkrete Idee, was auch immer, dann verbinde ich euch gerne. Schreib mir einfach und ich leite deinen Kontakt weiter. Ich spreche heute mit der sympathischen Nathalie Lump aus Baden-Baden. Sie ist Weinexpertin und mega vielseitig. Also was die alles macht, das ist unglaublich. Früher hat sie als Sommeliere gearbeitet und war in richtig renommierten Häusern, in der Traube Thonbach, im Hotel Barras in Baiersbronn und im Schlosshotel Bühlerhöhe. Also alles Spitzenbetriebe. Sie hat in den 90er Jahren auch ein paar Preise abgeräumt. Beim Badischen Weinwettbewerb hat sie gewonnen und sie hat den Titel Bester Sommelier Deutschlands sich geholt. Und heute ist sie freiberuflich tätig als Weinberaterin. Sie ist eine Genießerin, ein Genussmensch und sie sagt selber, das steht auf ihrer Homepage und finde ich hier als Zitat auch ganz witzig, Menschen, die nicht genießen können, sind ungenießbar. Oder hat sie irgendwie recht, finde ich. Sie schreibt regelmäßig Kolumnen für Zeitschriften und Zeitungen, ist immer mal auch wieder im Fernsehen. Vielleicht hast du auch schon mal Grill den Hänsler gesehen, da war sie Jurymitglied auf dem SWR, ist sie regelmäßig bei Kaffee oder Tee zu sehen oder auch im ARD-Buffet. Ja, sie macht noch ganz, ganz viel. Das jetzt alles hier aufzuzählen, würde wirklich den Rahmen sprengen. Du kannst dich auch gerne mal auf ihrer Homepage umschauen. Ich habe das in die Shownotes mit reingepackt. Nathalie ist eine ganz, ganz wunderbare Frau. Sie hat ein super Weinwissen und kann das auch total charmant rüberbringen. Ich könnte ihr stundenlang zuhören und wir kennen uns über Vinissima und ich arbeite mit ihr immer zusammen, wenn es um unsere Weinprobe auf der Prowein geht. Da macht sie immer die Moderation und es ist immer super, mit ihr da zusammenzuarbeiten. Demnächst machen wir mit ihr auch eine Online-Verkostung und ja, ihr Lachen ist einfach total ansteckend. Und ich würde jetzt sagen, hör einfach mal rein in das Interview und dann weißt du auch, was ich meine. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und jetzt geht's los. Liebe Nathalie, ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen können. Und ja, sag mal hi und herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich total. Danke.
Ja, vielen Dank, dass du mitmachst bei meinem Projekt-Podcast. Ja, es geht um Female Wine Business und du machst ja ganz viel, ne? Du bist Sommeliere, Weinberaterin, Weinautorin. Was würdest du sagen, ist so dein Hauptbusiness, wenn man das so sagen kann?
Ja, also mein Brot- und Buttergeschäft ist tatsächlich die Geschichte mit den Veranstaltungen. Also da kommen Firmen oder Banken, Versicherungen und die sagen, mei, Frau Lump, wir würden Sie gern mal buchen. Können Sie uns mal einen Abend über Wein erzählen? Und ich liebe es, weil es gibt nichts Schöneres, wie die Leute natürlich zu begeistern oder auch zu animieren, Wein zu trinken. Und das Tolle ist ja, dass ich jeden Tag ein anderes Thema habe. Also der eine sagt, ah, wir wollen nur Riesling mal haben, oder der nächste sagt, oh, uns interessiert das Thema Frauen und Wein, oder der nächste sagt, oh, wir würden gern mal so die südafrikanischen Weine verkosten mit ihnen. Und meist ist auch ein gutes Essen dabei. Und ich esse ja natürlich immer mit, also anders als jetzt Opernsänger, darf ich auch essen und trinken. Und das ist so mein Brot- und Buttergeschäft, und ich liebe es wirklich. Und jetzt durch Corona bedingt hatte sich ganz schnell in Online-Tastings umgewandelt. Also das Essen ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Aber dennoch ist es auch schön, jetzt einfach so über die Kamera, über den Wein zu erzählen. Also es ist schon auch eine tolle Lösung, dass es jetzt so gut geht.
Ja, spart auch Fahrtwege, ne? Und jeder kann was trinken im Grunde.
Genau, die Leute können zu Hause auch trinken, und die können ja auch jederzeit Fragen stellen. Und ich sehe ja auch über den Bildschirm die Leute, die dabei sind. Und das ist schon auch eine witzige Geschichte, ne? Also wenn jemand eine Frage stellt, ach ja, genau, tolle Frage, und möchte ich Ihnen erklären. Und das macht schon auch viel Freude, bin ich ja so ganz zufrieden.
Ja, denkst du denn, dass das in Zukunft beibehalten wird, diese Online-Geschichten?
Ja, also ich glaube, viele fragen natürlich, wie ich das neue Jahr sehe, weil ich bin von Grunde auf immer ein sehr positiver Mensch und schaue auch immer voraus und bin nie so, dass ich denke, sondern natürlich glaube ich, dass wir im nächsten Jahr auch wieder Events und Veranstaltungen machen können. Also ich habe beispielsweise auch eine Weinschule in Baden-Baden, und ich plane munter fürs nächste Jahr weiter. Aber ich glaube, dass es sich in der Zukunft einfach ergänzen wird, ne? Und das Online wird in jedem Fall bleiben. Ich habe jetzt schon ganz viele Anfragen auch fürs neue Jahr. Aber auf der anderen Seite, so zwischendurch, gibt es natürlich auch Sachen, da möchte man einfach auch wieder zusammen sein, ne?
Ich sehe das ähnlich. Ich finde es toll, aktuell, ja, wo man sich nicht sehen kann, diese Möglichkeiten zu haben. Aber ja, so dieses Zwischenmenschliche geht dann schon ein Stück weit verloren. Und wir benutzen auch für unsere Sitzungen aus Zoom. Es gab auch schon Momente, wo ich es verflucht habe und dachte, Mensch, das funktioniert. Also diskutieren funktioniert zum Beispiel gar nicht. Aber ansonsten, wie du sagst, solche Events zu machen, wenn man sich auch gegenseitig sieht und dann etwas über den Wein erklären kann, das glaube ich auch, dass das ein Stück weit da noch Fortbestand hat.
Naja, der große Unterschied ist einfach, weil Wein und Essen ist ja immer noch besser. Und das kannst du halt nur in live. Also gut, es gibt jetzt viele Spitzenköche, die machen das mit dem Essen to go ganz toll. Aber dennoch ist es was anderes, wenn du halt bei dem tollen Koch im Restaurant bist. Ja. Und der kocht dann wirklich auf diesen Wein zu, ist es halt schon noch mal was anderes. Also so, dass es auch mit Sicherheit bleiben wird.
Ja. Du kommst ja eigentlich aus der Gastro-Szene, oder? Wenn man jetzt an Sommeliere denkt, warst du in der Gastronomie zu Hause, hast du auch in vielen tollen Restaurants gearbeitet. Erzähl mal, wann war denn der Switch zur Selbstständigkeit? Das würde mich noch interessieren.
Ja. Also ich habe klassisch Hotelfach gelernt und war aber von Anfang an als weinverrückt bekannt. Also, ich habe immer schon, ganz früh schon mit 18, habe ich immer Touren zu Weingütern organisiert für Kollegen oder mit Kollegen auch. Und damals haben wir die Weine nicht gespuckt. Also okay. War eine tolle Zeit gewesen. Und es war damals halt ein bisschen schwierig. Es gab nur zwei Frauen im Weinbereich. Und dann hatte ich das Glück, dass ich eben verschiedene Weinwettbewerbe gewonnen hatte. Und dann hatte ich eben so die Möglichkeit, als Chefsommelier 7 Jahre im Barreis im Mitteltal zu arbeiten. Bin danach auf die Bühler Höhe. Und zu dieser Zeit, das war so Ende der 90er Jahre, wurde Wein so als Lifestyle entdeckt. Also ich kann mich gut erinnern, am Anfang, also dann hatte ich eben eine Anfrage, ob ich beim Fernsehen mal etwas über Wein erzählen möchte. Ja, ja. Und dann durfte ich regelmäßig, also seither mache ich auch sehr viel Fernsehen. Und damals war es aber immer so, ja, so ein kurzes Statement. Aber dann wurde Wein so ein tolles Thema, dass man dann auch einstündige Sendungen gemacht hat über Wein. Oder ich habe 12 Jahre lang in der Brigitte, in der Frauenzeitschrift, in jeder Ausgabe geschrieben. Also das gab damals eben so diesen Wechsel. Und dann ging es eben auch los, dass die Leute sagen, ach, können Sie nicht mal bei uns moderieren, so einen Abend gestalten, das wäre doch schön. Und ja, jeder weiß, Gastronomie ist ein Fulltime-Job. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt probiere ich mal, ob ich davon auch leben kann, weil ich immer mehr Anfragen hatte. Mhm. Und habe mich dann 2000 selbstständig gemacht. Und ich muss sagen, toi, 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 also ich habe bis dato, also in diesen 20 Jahren noch nie selber akquirieren müssen. Also es ist wirklich so, die Leute kommen auf mich zu und sagen, wir hätten Sie gerne gebucht oder ich schreibe ja auch für Zeitungen Artikel oder auch habe viele Bücher geschrieben, also ob mit Rowohlt, mit Hallwag, mit ZS Verlag. Mit Koppenra, also wirklich mit den großen Verlagen auch. Und ich habe nie selber gesagt, ich möchte jetzt ein Buch schreiben. Das heißt, die sind immer auf mich zugekommen. Und das ist halt das Schöne, dass es sich einfach so entwickelt hat, dass es so gewachsen ist. Und okay. So ging das jetzt eben auch durch Corona. Also ich habe nicht selber jetzt gesagt, ich mache jetzt online, ne? Sondern es kam gleich im ersten Lockdown, kamen Anfragen, dass die Leute gesagt haben, können Sie online? Und so, ja klar, das wollte ich schon immer machen. Jetzt habe ich endlich Gelegenheit. Weil vorher war ich einfach 5 Tage die Woche immer unterwegs.
Ja, klar.
Normalerweise sind zum Beispiel die Freitage sind immer schon ein Jahr im Voraus ausgebucht. Also, weil das ist der beliebteste Tag, Freitag, ne? Mhm. Und da hatte ich echt das Glück auch wieder, dass es gerade so nahtlos weiterging. Und dass die Leute eben so auf mich zukommen, das ist das Schöne.
Aber wahrscheinlich auch, weil du dir schon ja ein gewisses Renommee da auch vielleicht erarbeitet hast im Vorfeld. Ne? Du hast gesagt, dass du Preise gewonnen hast. Ich habe gelesen, das war 1997 beste Sommelier Deutschlands.
Hm.
War das so ein Ziel von dir? Und wenn man jetzt so auch auf die Weinbranche vielleicht guckt, da haben wir auch ganz, ganz viele Preise und Titel, die da junge Leute auch sich erarbeiten können. Würdest du schon sagen, dass das auch so ein bisschen zum Erfolg beigetragen hat, so einen Titel zu haben, einfach um auch bekannter zu werden? Und würdest du das als Tipp auch geben, vielleicht sowas anzustreben?
Unbedingt. Also ja. Das ist wirklich ein Türöffner. Als ich diesen Titel hatte, Bester Sommelier Deutschland 97, 98, war das ja auch so, wie gesagt, damals gab es nur eigentlich so die Paula Bosch und die Claudia Stern als Sommelierin, also ist ja eingedeutscht, ist Sommelier, ich sag lieber Sommelier. Mhm. Und da war schon, dass natürlich auch die Zeitungen sagten, uff, eine junge Frau. Und dann wurden also so natürlich die Presse wurde aufmerksam, aber auch die Gastronomen, die Kollegen wurden aufmerksam. Ich kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, jedem jungen Kollegen an solchen Weinwettbewerben teilzunehmen. Also es ist wirklich, dass die Leute aufmerksam werden, sagen, oh, der hat das gewonnen, der muss gut sein oder der gehört gerade zu dem Besten. Und es sind ja auch super Erfahrungen. Also ich mache ja auch selber, führe ich einmal im Jahr immer einen Sommelier-Wettbewerb für junge Sommeliers durch von der Chaîne de Rotisseur. Alle großen Sommeliers heute, die also der Marc Almer, der jetzt Weltmeister ist oder so, alle oder die auch diesen Titel Beste Sommelier für Deutschland errungen haben, die haben alle mal bei mir diesen Wettbewerb als Jungsommelier gemacht. Also man weiß dann einfach, wie es funktioniert, ne? Mhm. Was in der Praxis gefragt ist, dass eben man über Weingeschichte, über Weinkellertechnik, über Weinbergspflege auch Bescheid Bescheid wissen muss, dass es alles dazugehört. Und ja, das ist also wirklich absolut empfehlenswert. Mir hat es damals viel geholfen, aber ja.
Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie du dich auf so Veranstaltungen vorbereitest. Also ich erlebe dich ja immer als sehr spontane Nathalie Lumb auch, wenn wir da zusammen mit Vinissima auf der Prowein diese Veranstaltung auch haben. Du, da kann man dir ewig zuhören. Also ich stehe dann immer da und denke, wow, die Nathalie, die machst, das kommt so spontan rüber. Bereitest du dich davor? Bist du da irgendwie akribisch und planst das alles oder machst du das so aus dem FF, wie man so schön sagt?
Also ja, ich bin sehr spontan, aber ich bin immer vorbereitet. Also ich sitze immer vorher am Computer, stelle mir alles zusammen, was ich zu jedem Wein erzählen möchte, mache mir dann auch so Moderationskarten, also weil ich bin körperlich nicht die Größe, will da nicht mit so einem riesen Blatt Papier stehen, sondern eben habe meine Moderationskarten. Aber wenn ich am Erzählen bin, meist erzähle ich was ganz anderes. Also es ist echt so, weißt du, dann probiere ich den Wein und dann, boah, dann
fällt mir dieses noch ein und jenes.
Und ach, das müsst ihr unbedingt wissen und das wollte ich euch überhaupt noch erzählen. Und meistens läuft es in eine ganz andere Richtung. Oder meine Familie lacht auch immer, wenn ich da meine Vorbereitung mache, dann sagen die immer, aber das hast du doch schon tausendmal erzählt. Mhm. Ja, natürlich. Aber es ist einfach für mich, das ist so, wie sagt man denn, mein Ritual, dass ich vorher meine Vorbereitung mache, meine Karten habe und man weiß einfach, man ist sicher. Also selbst, ich meine, das haben ja auch die Schauspieler, haben immer die größte Sorge, dass sie irgendwann mal ihren Text verlieren, ne, auf der Bühne. Und so weiß ich auch immer, es kann kommen, was mag. Ich habe meine Karte.
Ja, genau. So eine Sicherheit.
Aber witzigerweise ist es wirklich, dass ich mich ganz selten daran halte. Also, dass ich normalerweise, und das ist ja auch das Tolle an diesen Veranstaltungen, also ich bin immer nervös davor. Mhm. Und dann sagt meine Familie auch, ja, aber warum bist du nervös? Du hast es doch schon x-tausendmal gemacht. Ja, aber man weiß nie, wie wird der Abend, was passiert. Also oft ist ja so, man kommt irgendwo hin, die sagen, oh, der Wein ist nicht gekommen oder wir haben das und das Problem oder, ne, das ist ja schon, wo ich immer sage, okay, wir machen heute Plan B. Und ich sage dir, ich mache sehr oft Plan B. Also das ist schon fast Alltag, ne? Plan B, dass man immer sehr spontan auch sein muss. Und dann weiß man ja nie, was sind es für Leute, wie gehen sie mit, was interessiert sie? Also es kann sein, also wenn ich jetzt gehässig wäre, würde ich sagen, bei den Politikern habe ich das Siebenfache vorbereitet von dem, was ich erzähle, weil die wollen lieber selber erzählen. Also dann mache ich meinen Part etwas kürzer und amüsanter. Und dann können die erzählen. Aber dann gibt es auch andere Tage, da hängen die Leute an den Lippen und man erzählt noch mehr und noch mehr, weil es einfach Spaß macht, weil es einfach toll ist, ne? Hm. Und ich habe auch das große Glück, dass, also ich mache ja auch viel große Events, also ob es 500 oder 1000 Leute sind. Und oft sagen die Veranstalter, ah, Frau Lumb, Sie werden merken, mit dem steigenden Weinkonsum wird es wahrscheinlich immer lauter und immer unkonzentrierter. Und ich hätte dann auch kein Problem, dass ich einfach eine kurze, lustige Anmoderation zu dem Wein mache. Aber ich habe echt, Gott sei Dank, das Glück, dass die Leute eigentlich immer bis zum Schluss sehr aufmerksam sind. Und dann macht es ja auch Spaß, mehr zu erzählen. Aber das hängt immer von der Situation ab, vom Publikum ab. Was gibt es am Beiprogramm? Ja, das lässt sich nicht genau im Vorfeld planen, ne? Also da muss man immer so ein bisschen spontan sein. Und das liebe ich. Das liebe ich.
Aber erzähl doch mal, was ist denn so dein Geheimnis, um da auch wirklich so mit voller Elan und gut gelaunt und fröhlich dann auch aufzutreten, weil man hat ja auch mal einen schlechten Tag, ne? Hast du da irgendwas, wo du sagst, ah, das hilft mir? Oder ist es so eine Grundeinstellung, die dich ja immer gut gelaunt und fröhlich und zufrieden macht?
Also grundsätzlich habe ich selten einen schlechten Tag. Also bin eher so, ja, das ja eher der fröhliche Mensch und genau. Der Optimist. Sag auch jeden Tag irgendwie, oh, wunderbar, ich habe den schönsten Beruf der Welt.
Ja, das ist doch perfekt, ne?
Ja, es war immer mein Traumberuf und ich war immer dankbar, dass ich meinen Traumberuf so ausüben kann, also auch mit Kind und mit allem, was es in den ganzen Jahren gab. Also ich bin jetzt 30 Jahre im Wein zu Hause und jeden Tag denke ich aufs Neue, es ist der schönste Beruf der Welt, weil es halt auch immer wieder Neues gibt, ne? Also es gibt, jeder Jahrgang ist ja wieder anders und gibt auch immer wieder neue Regionen. Und ich hatte auch das Glück, dass ich bisher in fast jeder Weinbauregion der Welt auch schon war, also ob in China oder Kanada oder Australien oder egal. Also es fehlt mir nur noch Israel und Rumänien, sonst okay. War ich in jeder Weinbauregion der Welt. Es ist schon, dass ich eigentlich da jeden Tag begeistert bin. Und spätestens, ne, wenn ich dann den Wein im Glas habe, dann macht es bei mir wieder so bling. dann sprühe ich schon wieder. Also es ist echt so, klar gibt es mal die Situation, weißt du, dass man am Samstagabend losfährt oder Samstagnachmittag und denkt, oh, jetzt ist die Familie zu Hause. Wäre ja jetzt auch schön, ne, mit der Familie zu Hause den Samstag zu verbringen. Aber spätestens, wenn ich dann meinen Wein im Glas habe, dann ist es echt so bling und dann sprühe ich und dann freue ich mich wieder und dann macht es mir Spaß und ach, dann denke ich mir, das gibt einfach nichts Schöneres auf dieser Welt.
Das ist doch perfekt. So muss das doch sein, oder?
Ja, ja.
Du bist ja jetzt bei dir zu Hause in Baden-Baden. Und ja, du lebst und arbeitest ja dort, richtig?
Genau.
Hast du das irgendwie privat und geschäftlich, räumlich auch strikt getrennt?
Ist dir das wichtig? Nee, tatsächlich habe ich seit vielen Jahren mein Büro zu Hause. Und eigentlich ist der Alltag schon seit jeher, dass ich morgens halt um 8 Uhr ins Büro gehe.
Bis dem Homeoffice schon immer.
Ist schon immer, genau. Und dass man dann eben die Absprachen macht, die Vorbereitung, hoffentlich auch Rechnung schreiben. Also eben halt so der ganze Kram, ne, was im Büro anfällt.
Hast du Angestellte? Hast du Mitarbeiter, Mitarbeiterin?
Ja, ich habe eine freischaffende Mitarbeiterin. Und auch ansonsten hole ich mir immer Leute, also gerade jetzt mit diesen Online-Weinproben habe ich zum Beispiel immer ein kleines Team auch bei mir, also die einfach Bilder dann ins Internet reinstellen, also wenn ich über einen Winzer erzähle, die dann die passenden Bilder von dem Winzer, von den Weinbergen oder so reinstellen oder fragen. Ich habe auch eine externe Kamera, ich habe jemanden, der eben auch die Kamera bedient, so dass ich auch den Kopf frei habe, also dass ich nicht auf den Computer schielen muss, weil ich finde, Wein ist ja etwas sehr Sinnliches und dann möchte ich nicht die ganze Zeit von diesem Computer abhängig sein. Ja. Ich möchte eben in die Kamera sprechen und so habe ich eigentlich schon so einen Stab um mich, die ich immer wieder holen kann. Ne?
So temporär dann aber.
Ja, ja.
Bedarf und Projekt. Oh, das ist ja auch ganz spannend. Dann bist du da auch relativ unabhängig dann, ja.
Genau, genau.
Was mir gerade auffällt, wir müssten mal noch über deinen Wein sprechen hier. Ich habe ihn schon im Glas und schiel da die ganze Zeit drauf. Genau, Butcher's Darling. Es ist ja ein Mega-Etikett. Das kann man jetzt im Podcast natürlich nicht sehen, aber ich werde es dann auch mal verlinken.
Oh bitte, also, ja.
Das ist ein knackiger Metzger, der da auf dem Bild ist. Erklär mal bitte.
Ja, also ich mache ja auch Beratungen und unter anderem berate ich gerade ein Weingut im Süden von Spanien, in Almeria, Finca Anfora. Die machen also seit vielen, vielen Jahren alles Bio. Und sie liegen auf 750 Meter Höhe, also das ist sehr spannend, so ein hochgelegenes Weingut im Süden von Spanien, weil durch die Höhe werden es eben die Nächte sehr kalt oder im Winter wird es auch kalt und die Reben lieben es ja, wenn sie gefordert sind. Also dort machen sie sehr kraftvolle Rotweine und lustigerweise stehen dort zwei Damen dahinter, also die Kellermeisterin ist eine Argentinierin und die das Weingut leitet. Sie ist Kroatin, also zwei Damen, aber es macht Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Ganz, ganz tolle Frauen. Mhm. Und ich hatte irgendwie gedacht, Finca Amphora, die Weine hießen so Laurenti oder, also, ja, so. Habe ich gedacht, es ist, also, weil es gibt so viele spanische Weine und ich wollte irgendwie so einen Hingucker haben. Und dann dachte ich, welches Publikum wollen wir haben? Also, weil die Weine sind nicht ganz günstig. Also es müssen Leute sein, die einfach Qualität zu schätzen wissen. Und diese Rotweine passen halt zu besonderem Fleisch. Also ideal wäre eben so ein tolles Ribeye oder ein Tomahawk-Steak oder also. Und ich wollte eben diese Leute ansprechen, die sich ein gutes Stück Fleisch leisten und es zu schätzen wissen. Dann dachte ich, das sind zum Teil auch so diese jungen Männer heutzutage mit so 3-Tage-Bart, vielleicht tätowiert. Mhm. Und dann kam noch eine Sache hinzu, dass ich war vor vielen Jahren in Bordeaux, in den Docks, und da war ein Metzgerladen, das hieß The Butcher's Door oder so, und es war mit so schwarzen Kacheln und es war so edel und auf einmal war Fleisch ganz, ganz edel und es hat mir so imponiert und jetzt habe ich gedacht, ah, wir machen eine Butchers-Reihe. Und so haben wir Butchers Darling, das ist so ein Mittelklasse-Segment, wo eben dieser junge, muskulöse Mann mit 3-Tage-Bart abgebildet ist. Und dann gibt es Einstiegsdroge, ist so der Pride, das ist ein Tomahawk-Steak. Und der Top-Wein ist Toro mit diesem Stier auf dem Etikett. Also alle drei sind so richtige Hingucker und auch die Etiketten sind sehr aufwendig gemacht. Also hinten dran ist die spanische Landkarte, also Haptik, mit der Haptik sehr, ja, dass man es auch spürt und ja, ist einfach ein witziges Projekt.
Und ein sehr guter Wein, also.
Ja, also wenn man jetzt mal.
Ich stoß mal auf dich an hier.
Ja, 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 ja. Also, ich finde, ja, weißt du, er funkelt schon in so einem dunklen Kirschrot. Ja. Und wenn man reinriecht, der hat ja erstmal etwas sehr Florales. Also ich finde, wenn man so an Veilchen denkt, also kein Mensch weiß heute mehr, wie Veilchen riechen.
Ich habe auch gerade überlegt.
Wir hatten sie früher ja im Garten und die Französin, die lieben noch Violette als Parfum. Also er riecht so nach Veilchen, dann kommen aber auch so Himbeeren, Bergamotte, kennt man ja von Earl Grey Tee. Dann kommt so dieser weiße Pfeffer und auch so ein bisschen Nelke, krokant dazu. Also ich finde, der Wein ist schon sehr, sehr, sehr vielschichtig. Und hier ist 80% Syrah drinnen. Und ich finde, das schmeckt man auch so, diese würzigen Aromen, also dieses typische Pfeffer, aber auch dieses Florale. Wir haben noch 20% Merlot drin. So ein bisschen die ja, diese Schmelz, diese Krokant gibt. Und im Gaumen, finde ich, ist er so relativ frisch, ne? Also er hat so ein bisschen diese ätherischen Öle, wie wenn man eine Orange schält oder Mandarine. Also er ist schon so ein bisschen vibrierend, also nicht so nett, sondern man merkt noch, er hat so lebendige Tannine, ne? Also so, die ihm so ein bisschen diese Vibration, diesen Biss geben. Und so im Nachhall, da bleibt eben so diese Kräutrigkeit, aber auch fast so ein bisschen wie Eukalyptus. Also auch wieder so diese ätherischen Öle, wenn man so Minze zwischen den Fingern reibt. Oder Eukalyptus kennt man so von der Hustengutzelle, Hustenbonbons. Oh, ich finde, das ist so, das wäre zum Beispiel jetzt der Wein zur Entenbrust.
Also der schreit auch wirklich nach einem kräftigen Gegenpol, ne?
Ja. Ja, aber es ist so, ich finde, ja, also diese Kraft, Spanien, südländisch, aber eben trotzdem mit Eleganz, ne? Das war mir wichtig, dass es nicht nur so, boah, hier bin ich, sondern dass er auch noch, ja, so diese Spannung hat.
Und ist das Projekt jetzt für dich abgeschlossen, weil es das Produkt jetzt gibt, oder berätst du da weiterhin?
Weiter.
Hast du da Kontakt?
Ja, also ich bin regelmäßig da. Und wir bekommen noch den Hauswein, das ist so die Einstiegsdroge für jeden Tag, also unter 10 Euro. Und nee, es geht weiter. Also wir arbeiten gerade mit dem Kompost, mit einem tollen Önologen zusammen. Und ich möchte gerne jetzt einen Rebberg roten und dafür Weißwein machen. Meine Idee ist, ich will den besten spanischen Weißwein dort machen.
bin ich mal gespannt, ob das da so klappt dann. Ne?
Ja, also es ist sehr spannend dort und ach, ich meine, natürlich gibt es dann viele weitere Pläne. Also am liebsten möchte ich dort noch so eine Showküche, dass wir auch dort Events machen können mit Spitzenköchen, dass wir dann auch so Reisen dorthin anbieten können, wo man dann eben den, die haben ja dort diese tollen Schinken auch, diese Bellota-Schinken, dass man eben dann mal so auch was über Schinken erfährt oder zu einem tollen Tomatenbauer geht. Also ja, das wird in den nächsten Jahren noch ganz viel dort passieren.
Also auch noch ein Teilbereich von
ja.
Business, ja.
Ja, aber ja, ich mache sowas schon gerne. Ne? Und ja, das ist einfach, ich finde, da kommen einem halt diese 30 Jahre Erfahrung einfach zugute. Ne? Ja. Dass man einfach viel gesehen, viel probiert hat, dass man Vorstellungen hat. Und dann ist es alles so im Fluss. Also es ist nicht so, dass man jetzt angestrengt nachdenkt, was könnte man jetzt, sondern es ist immer so im Fluss. Ne? Dann, oh, und weißt du, ich habe mir jetzt überlegt, jetzt müssen wir das und das machen.
Ja, genau, da kommen so die Ideen. Du hast ja vorhin auch schon kurz angeschnitten, auch ganz viele Bücher schon geschrieben. Und kürzlich ist auch dein neuestes erschienen, das heißt Weinland Baden-Württemberg. Und ich kriege auch so immer mit, auch jetzt in meinem Umfeld, dass Leute die Vision haben, irgendwie ein Buch zu schreiben.
Ja.
Aber es gibt ja auch schon so viele Bücher. Wie siehst denn du das Thema Buch? Würdest du das jemandem empfehlen? Du hast selber gesagt, dass eher die Verlage auf dich zukamen und die Ideen gebracht haben. Lässt sich damit überhaupt Geld verdienen? Ist so ein Buch ein Thema?
Da sprichst du etwas sehr Gutes an. Also reich wird man gewiss nicht, wenn man ein Buch schreibt. Also es sei denn, eine meiner besten Freundinnen ist die Petra Durst-Benning. Sie schreibt Historienromane und die sind auch verfilmt worden. Ihre Glasbläserin lief am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr im ZDF. Und sie ist auch Bestseller-Autorin und auch in Amerika gehypt. Also dann ist es was anderes. Aber wenn man so ein Buch schreibt, es ist wirklich viel Arbeit. Es ist viel Arbeit, man unterschätzt es. Und wie gesagt, ich hatte nie das so den Plan gehabt, ein Buch zu schreiben. Aber wenn die Leute dann auf einen zukommen, dann denke ich immer, naja, also das und das könnte man jetzt schon machen. Also irgendwie hat man doch immer Ideen. Aber es gab eine ganz lustige Begegnung. Ein Verleger von einer Weinreihe von mir, mit dem habe ich sehr viel gemacht, der Rainer Hamp, Hamp Verlag in Stuttgart. Der sagte vor 15 Jahren, ja, es ist bestimmt 15 Jahre her, sagt er, Nathalie, du musst mal drauf achten, jeder zweite Deutsche möchte gerne ein Buch schreiben. Und dann habe ich zuerst so gesagt, ja, ha, ha, ha. Und dann sagt er, nein, ich meine das im Ernst, achte mal darauf. Und seither achte ich darauf und es ist unglaublich. Also wenn ich jetzt eine Mutter spreche, die auch ein Kind hat, dann sagt sie, ach, ich möchte so gerne ein Kinderbuch machen oder ich möchte meine super Rezepte mal niederschreiben. Und dann kommt mein Friseur und sagt, ach Nathalie, ich müsste mal meine Geschichten niederschreiben. Und der Koch, der sagt, er will sowieso ein Kochbuch und der Nächste will seine Biografie. Und es ist echt so, jeder zweite Deutsche will ein Buch schreiben. Okay. Also es ist schon eine Faszination. Achte mal darauf. Ich achte seit 15 Jahren und ich muss immer wieder schmunzeln.
Du hast schon viele Bücher geschrieben. Ja, das ist echt,
ja, ich glaube 12 cool. oder 13 Bücher. Ja.
Super. Ja, und dann bist du ja auch
Noch kurz dazu sagen, also mit dem Buch schreiben, also ich möchte jetzt keinen irgendwie die Füße wegziehen, ne? so ist es gar nicht gedacht, aber es ist natürlich schon sinnvoll, wenn man einen Verlag hat, weil ich kenne auch viele, die dann ja ein Buch selber machen, also dann selber irgendwie so eine Druckerei und sowas, das selber organisieren, aber dann in der Hoffnung, dass ein Verlag dieses Buch dann aufnimmt, das ist schwierig. Also ich meine, kann jeden nur ermuntern, natürlich ist es toll, ein Buch zu schreiben, aber es ist schon halt sinnvoll, wenn man schon einen Verlag im Rücken hat und das jetzt nicht so macht, dass man nachher 10.000 Bücher im Keller liegen hat.
Mir ist ja das Thema Netzwerken auch ganz wichtig. Und mit Vinissima sind wir ja zusammen in einem tollen Weinfachfrauen-Netzwerk. Wie pflegst du denn dein Netzwerk? Hast du da, ich meine, du hast es über Jahre hin ja auch aufgebaut, ob bewusst oder unbewusst. Kannst du da was zu sagen zum Thema Netzwerken, Netzwerkpflege?
Also ich bin so jemand, ich mag das gerne mit anderen teilen oder andere Freundschaften pflegen oder ich gebe auch gerne alles Wissen weiter. Also ich bin so ein ganz offener Mensch und von daher mag ich natürlich auch dieses Thema Netzwerk sehr gerne. Allerdings ist es vom Zeitlichen her, dass ich jetzt nie die Netzwerke so pflegen kann, wie ich es gerne hätte. Ne? Mhm, ja. Also jedes Mal, wenn ich bei Vinissima war und dann gehe ich immer ganz beseelt nach Hause und denke mir jedes Mal, du musst das viel öfters machen. Aber natürlich im Alltag bleibt es dann wieder auf der Strecke. Oder ja, ich bin ja in mehreren Sachen unterwegs. Aber bei mir ist es so, ja, ich mache es einfach so, wie es kommt und ich mache es einfach gerne, aber nicht so geplant. Ne? Es gibt ja viele, die sagen, ich muss jetzt dieses und dieses Netzwerk pflegen, damit so zurückkommt oder so. Das bin ich nicht. Also ich mache es eher so, ja, dass es eben einfach auch vom Herzen kommt und Spaß macht.
Ja. Und hast du dann so eine Art, so ein Inner Circle von bestimmten Leuten, die du immer um dich rum hast, jetzt abgesehen von jetzt engen Freunden, aber jetzt wirklich beruflich gesehen, wo du öfter Kontakt hast, die du intensiver pflegst? Oder?
Ja, schon so. Also das, ich koche ja auch sehr gerne und das war bei mir schon seit jeher, dass es immer wieder so Abende gibt, wo wir mit 6, 8 Leuten am Tisch sitzen. Und ich koche ein bisschen und wir trinken gute Weine und da sind auch viel Künstler dabei, Kollegen dabei, also so ganz unterschiedlich. Und ich finde, da kommen auch immer tolle Ideen zustande oder man ist auch ja danach beseelt, einfach wieder so mit Freunden gemeinsam genießen zu dürfen. Ich gestehe, das fehlt mir jetzt während Corona am allermeisten. Ja, ne? Dieses Genießen mit Freunden, überhaupt dieser Kontakt, weil ich auch gerne mit Menschen zusammen bin. Ja, das ist schon gerade, wo ich mir denke, was passiert gerade mit uns, ne? Dass wir diese einfachsten Sachen der Welt gerade nicht mehr genießen dürfen, dieses Zusammensein.
Ja. Aber das kommt wieder. Ich bin ja da sehr optimistisch.
Ja. Wir werden es nachholen.
Aber das ist aber auch mal vielleicht gut, sowas auch mal durchgemacht zu haben und dann das viel mehr schätzen zu können dann wieder. Ne? Ja, nee, das kann ich total gut nachvollziehen. Es geht mir ganz genauso. Du bist ja Promi, ne? Du bist ja im TV, du hast schon so viel Erfahrung auch mit anderen Prominenten gesammelt, mit deiner, was hast du gesagt, 30 Jahre Berufserfahrung und machst das alles richtig, richtig toll. Was ist denn so dein Rat an andere Frauen, die dich jetzt irgendwie fragen würden, hier Nathalie, was kann ich denn machen, um auch erfolgreich zu werden, die jetzt irgendwie selbstständig sind
in irgendeiner
Form sich da auch weiterentwickeln wollen? Was wäre dein Hauptrat?
Also das Geheimnis ist wirklich nur etwas, ja, so mit viel Freude und ganz und gar zu machen. Und es gab mal eine witzige Geschichte in meinem Leben. Unser Sohn war irgendwann auch mal Ministrant und wir sind dann auch öfters sonntags in die Kirche gegangen. Und dann sagte der Pfarrer mal, also es gibt ein Erfolgsgeheimnis, das sind die 3 Gs. Wenn man etwas ganz gerne und gleich macht, dann wirst du erfolgreich sein. Und es hatte mich so angesprochen, weil es genau mein Credo ist, nur dass ich es halt vorher nie geäußert habe. Aber ich bin ja auch so ein Mensch, am liebsten packe ich immer alles sofort auf der Stelle an und mache es eben wirklich gerne und dass man es auch nicht nur so halbherzig, sondern es ganz macht. Und er hat es genau auf den Punkt gebracht, diese 3 Gs, wenn man die so ein bisschen beherzigt, dann läuft es sehr gut, ne? Also ja, es ist simpel, unkompliziert, aber ja, irgendwie begleitet es mich seither, dass ich immer wieder, wenn was Neues, dann denke ich immer, ja, hurra. Ich habe auch immer Spaß, wieder Neues zu beginnen. Also immer, wenn alles rund läuft, dann denke ich immer, oh, jetzt kann es auch jemand anderes machen, ne? Und das, wenn man etwas wirklich gerne macht, dann funktioniert es auch. Also auch mein Sohn, der ist jetzt 18, der sagt immer, Mama, wenn ich das und das mache, verdiene ich dann gut. Und dann sage ich immer, Jonas, ist doch wurscht egal. Wenn du etwas gut machst, wirst du auch Geld verdienen, ne? Also egal was, man muss es einfach nur voll und ganz machen. Und ja, ich kann nur jeder Frau oder jedem Menschen einfach nur empfehlen, auch ein bisschen mutig zu sein und einfach etwas zu wagen zu machen. Also dass man nicht so durch Zweifel, natürlich, wenn man etwas Neues beginnt, kann man immer sagen, ja, aber das könnte dann so und so ausgehen oder das und das könnte passieren oder so. Also meine Erfahrung ist, das Glück ist immer auf der Seite der Menschen, die einfach wagen und machen.
Und im Grunde weißt du ja gar nicht, wie es anders gewesen wäre, ja, wenn du es jetzt anders gemacht hättest. Ja, also man weiß ja immer nur das genau. Resultat, wenn man den Weg gegangen ist. Ja, ja, und ist es auch völlig egal, wie es anders gewesen wäre.
Ja.
Super, das ist doch ein wunderbarer Abschluss, wie ich finde, für unser Gespräch. Ich danke dir von Herzen, liebe Nathalie, für die Zeit und für das tolle Gespräch und freue mich, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
Ich kann den Dank nur zurückgeben. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf. Und also ich wünsche viel Erfolg mit deinem Podcast.
Danke
und bleib
dir
gesund.
Ja, vor allen Dingen, du auch. Genau.
Ja, und hoffentlich dann auf ein baldiges Wiedersehen mit einem guten Glas Wein.
Das würde mich auch sehr freuen. Alles
super
Gute.
Gut.
Bis bald. Tschüss. Das war das Interview mit Nathalie Lump. Schön, dass du es bis hierhin gehört hast. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß dabei und konntest auch das ein oder andere für dich mitnehmen. Ja, bei der Weinbeschreibung hat Nathalie gezeigt, was sie alles drauf hat und wie empathisch sie auch ihren Beruf lebt. Ich denke, das kam richtig gut rüber und das war auch das, was ich zu Anfangs in meiner Einleitung auch gemeint habe. Und vielleicht hatte ich ja auch ihr Lachen so herrlich angesteckt, wie es das bei mir auch immer tut. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Das ist auch ganz praktisch, weil dann verpasst du auch keine der nachfolgenden Folgen. Und ich kann dir versprechen, dass dann auch einige spannende Frauen bei mir im Interview sein werden. Als nächstes unterhalte ich mich mit einer Freundin, die ein eigenes Weingut hat. Also sei sehr gespannt, um was es dabei geht. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Und sag bis dann, deine Stefanie.